Ohren oder unter dem Balkon. Da ist wenig Luft, aber hier vorne ist viel mehr. Und wir haben ganze drei Reihen frei. Wenn einer, wie gesagt, Luft braucht und mehr braucht, bitteschön, kommt nach vorne. Wenn jetzt die Sänger ein Lied werden singen, wir können ruhig die Plätze hier vorne einnehmen. Wird für alle besser sein. Ich sehe schon, etliche sind am so machen, sage ich mal, und Schweiß abwischen. Aber unsere Düsen sind hier oben und die Luft kommt ganz gut hier an. Bitte schön, sind oder seid alle so frei.
Im Staub an der Straße.
Der Chor sang das Vaterunser. Es gibt zwei Haltungen dem Vaterunser gegenüber, die sehr weit auseinandergehen. Die eine Auffassung meint, man müsse dieses Gebet immer wieder wiederholen. Und so wird es dann auch gepflegt in Gottesdiensten. Es gibt Gottesdienste, wo das Gebet jedes Mal hergesagt wird. Von der ganzen Gemeinde. Vielleicht am Schluss, wenn die Glocken läuten. Es gibt Menschen, die beten einfach auch zu Hause, das Vaterunser. Dazu war es eigentlich nicht gegeben als Ritualgebet, als Form, die man einfach so nachmacht, hersagt. Die andere extreme Haltung, dem Vaterunser gegenüber, hat mit dem Text zu tun. Es gibt solche, die meinen, das betrifft uns nicht als Gemeinde Jesu. Dieser Teil des Matthäusevangeliums sei eigentlich für die Juden gedacht. Es befindet sich ja in der Bergpredigt. Und die Bergpredigt würde uns als Gemeinde nicht betreffen. Nun, der Apostel Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott gegeben, von Gott gehaucht, damit sie uns dient zur Auferbauung, zur Belehrung, Bestrafung und so weiter. Als Jesus sprach, sprach er in der Tat zu Menschen, die noch unter dem Gesetz waren. Auch er selbst war unter dem Gesetz. Und dennoch war er der Heiland, der Herr, der über dem Gesetz war, Herr des Sabbats zum Beispiel. Auch Herr der neuen Gemeinde, zu der seine Jünger bereits gehörten. Die Gemeinde am Pfingsttag war die Fortsetzung der Gemeinde des Alten Testamentes. Sie wurde verändert, sie wurde mit dem Geist versehen und in diesem Sinne ist sie am Pfingsttage geboren, aber in einem anderen Sinne ist sie die Fortsetzung des Gottesvolkes, nicht des Volkes Israel als solchen, sondern die Fortsetzung der Gottestreuen, ob aus den Heiden oder aus den Juden während der alttestamentlichen Zeit. Das Vaterunser gehört uns. Es ist Gottes Wort an uns. So wie jedes Wort in der Bergpredigt für uns da ist. Und wir sollten dieses Gebet ernst nehmen. Überhaupt sollten wir als Kinder Gottes immer wieder fragen, was steht denn dort geschrieben in der Schrift, die Gott uns hinterlassen hat? Wenn man so durch die Lande reist in der Verkündigung, dann vermisst man sehr oft diese Frage. Ob das die Christen schlechthin sind oder gar die Leitenden in der Gemeinde. Ich bin in vielen Ländern gewesen. Ich bin in vielen Arten von Gemeinde Jesu gewesen. Und immer wieder vermisse ich diese Frage, wie steht es denn eigentlich geschrieben? Es ist also gut, wenn wir uns mit dem Vaterunser befassen und fragen, was steht dort geschrieben? Und die zweite Frage, an die Jesus uns erinnert, ist die, wie betrifft das mich? Es fällt auf, wenn man Jesus eine Frage stellt, ob es die Pharisäer oder die Sadduzäer sind, dass er immer wieder eine Gegenfrage stellen kann. Habt ihr denn nicht gelesen? Diese Frage ist eine zweifache Frage. Wenn man diese Frage ernst nimmt, wenn ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter sie ernst genommen hat, dann war das eine Frage, ob er den Text ernst genommen hatte. Hast du wirklich gelesen? Weißt du, was dort geschrieben steht? Hast du das zur Kenntnis genommen? Aber die zweite Frage, die in dieser selben Frage liegt, habt ihr denn nicht gelesen? Meint oder lautet, hast du das ernst genommen für dein Leben? Hast du dir gefragt, welche Folgen das für dich hat? Und wenn wir heute Morgen zusammengekommen sind, nicht nur im Namen Jesu, sondern zu dem Namen Jesu und vom Namen Jesu her, weil wir seine Kinder sind und von ihm her hierher gekommen sind. Wir folgen ihm nach und in seinem Namen sind wir zusammengekommen. Und wenn das der Fall ist, dann hören wir heute Morgen in Lied und Verkündigung Gottes Wort und wir wollen uns fragen, wie geht das mich eigentlich an? Nun, was steht denn im Vaterunser geschrieben? Sofort haben wir einige Bitten. Nicht immer ist das so in den Gebeten der Bibel. Und in diesem Sinne ist das Vaterunser nicht die letzte Form unserer Gebete. Denn normalerweise sollten wir schon mit dem Dank beginnen. Aber dort heißt es, Jesus lehrt uns zu beten, unter anderem unser Vater. Das ist die Anrede. Und dann kommt die erste Bitte. Dein Name werde geheiligt. Und jetzt sollten wir eigentlich stehen bleiben und uns fragen, was steht da denn eigentlich geschrieben? Ja, das sind deutsche Wörter, die uns bekannt sind. Dein Name werde geheiligt, alles sehr bekannte Wörter. Aber das letzte Wort, geheiligt, kennen wir das? Nach alttestamentlichem Muster oder Vorbild bedeutet es, eine Beziehung zu haben. Das heißt, zwischen zwei Gegenständen bzw. Personen und Gegenstand ist eine Beziehung entstanden. Wenn der hohe Priester, zum Beispiel Aaron, der Erste, auf seinem Kopfbund vorne oben die Worte trägt, Heiligkeit dem Herrn, Luther übersetzt wohl heilig dem Herrn, das ist auch der Sinn. Der hohe Priester ist dem Herrn geheiligt. Was heißt das geheiligt? Ist er sündlos geworden? Ist er rein geworden? Das kann das Wort bedeuten. Aber weder das eine noch das andere ist mit Aaron passiert, als er diesen Kopfbund antat, als er ihn bezog. Geheiligt war in jener Zeit hingegeben, zugeordnet. Dieser hohe Priester, Aaron zum Beispiel, ist ganz für den Herrn da. Er darf überhaupt nicht entscheiden, wie er den Tag verbringt. Das ist schon vorentschieden worden. Von morgens früh bis abends spät, die ganze Nacht hindurch, ist er Gottes Eigentum. Er ist wie ein Leibeigener Gottes, der Gott voll und ganz gehört. Und Gott darf über ihn verfügen. Und er hat keine persönlichen Rechte. Er ist Gott geheiligt. Und so sind auch wir Geheiligte. Und wir haben kein Recht zu bestimmen, wo wir wohnen werden. In welcher Wohnung wir wohnhaft sein werden, wie wir den Tag verbringen, welche Arbeit ich annehme, wo ich in den Urlaub fahre, das liegt nicht im Bereich meiner Freiheit. Ich bin ein Gottgeheiligter. Und dazu gehört, dass ich nach Jesu Wort zu beten habe, das soll ich lernen, dein Name werde geheiligt. Ist der Name Gottes denn nicht heilig? Ist er schmutzig, dass er jetzt rein gemacht werden müsste? Ist er etwa unheilig, damit er jetzt heilig von mir heilig gemacht werden müsste? Das ist in diesem Fall nicht der Sinn. In einem anderen Bezug, bei einer anderen Person, bei einem anderen Gegenstand, der geheiligt werden soll, könnte das der Fall sein. Aber jetzt wird eine besondere Anwendung dieses Wort Heiligen gebraucht. Der Name Gottes soll jetzt geheiligt werden. Was heißt das? Er soll für sich gesondert dastehen. Das heißt, ich soll einen Unterschied machen zwischen dem Namen Gottes, dem Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes, dem Namen des Heiligen Geistes und anderen Namen überhaupt, allen anderen Namen. Es soll ein Unterschied da sein. Dieser Name ist der Name des Schöpfers und des Erlösers seiner Schöpfung. Und dieser Name gehört in eine ganz besondere Stellung. Und jetzt lehrt Jesus mich, Herbert Janssen, zu beten. Bete du, sagt Jesus zu mir, dass der Name Gottes in deinem Leben ganz besonders gehalten wird, dass er, dieser Name, etwas ganz Besonderes bedeutet in deinem Leben. Und das bringt es dann mit sich, ganz praktisch, dass ich lerne, nie, wie groß der Druck auch sein mag, wie sehr die Kinder auch rufen und schreien, wie krank auch die Verwandten sein dürfen. Und wenn das Telefon ruft, ich darf nie sagen, ach Gott, das ist ein Missbrauch dieses Namens. Da wird dieser Name als Mittel gebraucht, um Luft abzugeben. Der innere Mensch ist unter Druck und dann lasse ich etwas Luft raus. Und dazu wird dieser Name, dazu muss der herhalten. Ach, das ist sowieso ein Wort, das wir in dieser Verbindung gebrauchen. Ach Gott. Es gehört sich nicht von uns. Es gibt keinen Druck. Es gibt keine Versuchung, die so stark wäre, dass ich aus der Fassung geraten müsste und Luft lassen müsste. Jesus sagt uns, meine Gnade genügt dir. An der hast du vollkommen genug. Und da sollten wir uns bei dieser Gelegenheit, in dieser Verbindung, uns einmal überlegen, was erlebt denn der, dieses Wort hört, Paulus, an Druck? Einige Male schreibt er darüber, in welche Schwierigkeiten er hineinkommt. Und nie darf er den Namen Gottes in oberflächlicher, leichtsinniger Weise über die Lippen kommen lassen. Ach Herr, nein, wenn wir so rufen, dann mit vollem Bewusstsein, ach Herr, so ruft der Psalmist, ach Herr, deine Treuen haben abgenommen an Zahl und unter Umständen auch an Kraft. Und jetzt brauche ich Hilfe, ich stehe alleine da. Ganz bewusst ruft man dann um Hilfe, aber nicht einfach so, um Luft zu lassen und seiner Frustration einfach Ausdruck zu verleihen. Dein Name werde geheiligt, heißt auch, dass mit meinem Leben kein Schatten geworfen wird auf seinen Namen. Es gibt Christen, die haben den Herrn Jesus angenommen. Von den Namenschristen wollen wir jetzt einmal absehen. In den besten Gemeinden können solche vorkommen, auch in dieser Gemeinde. Ich befürchte, dass nicht alle Gemeindeglieder dieser Gemeinde Christen sind. Das will ich einmal offen sagen. Wenn ich höre, wie bei der Taufe geprüft wird, wird mir unwohl. Wir sollten schon wissen, ob die Person wirklich wiedergeboren ist. Aber vergessen wir einmal von diesen Und denken wir an uns selbst, an Christen, die Jesus wirklich aufgenommen haben. Auch dort erleben wir, dass wir unseren Herrn nicht ernst nehmen, unsere Nachfolge nicht ernst nehmen. Und dieses kann bei einem jeden von uns passieren. Deshalb ruft Jesus seine besten, treuesten Jünger auf. Vergessen wir einmal von den acht anderen, einer war ja dabei, ihn zu verraten, war unterwegs. Es waren 11 geblieben. 3 von den 11 ruft er heraus, die anderen lässt er schlafen. Aber diese sollen wenigstens wachen. Petrus, Johannes, Jakobus, die Beispiele für die anderen. Das heißt also, dass wir, die wir Säulen sein sollen in der Gemeinde Jesu, dass wir von Jesus aufgerufen werden, zu wachen und zu beten, damit wir nicht in die Anfechtung hineinkommen, in der wir unterliegen müssten. Und wenn dem so ist, dass die stärksten Christen dazu aufgerufen werden müssen, wachsam zu bleiben, dann sollte jeder von uns das zu Herzen nehmen. Jeder von uns kann einmal einnicken, wie Jesus lehrt, in dem Beispiel von den 10 Jungfrauen. Nicht nur die 5 Törichten, auch die 5 Gerechten, die Treuen, die nickten auch schon einmal ein. Und das kann einem jeden von uns passieren. Und jetzt möchte ich an etwas erinnern. Es ist vormittags. Es ist noch nicht lange her, da waren wir im Bett. Wusstet ihr, dass ihr nicht wusstet? Wusstet ihr, dass ihr am Schlafen wart? Nein. Das Schlafen schaltet unser Denkvermögen aus. Und wenn du geistlich schläfst, weißt du das nicht, dass du schläfst. Lass dir das sagen. Das muss ich mir sagen. Ich weiß das nicht. Und deshalb steht auf meiner Gebetsliste: Herr, wecke mich, wenn ich schlafe. Er möchte das tun. Ich habe mich so gefreut vor einiger Zeit. Wir verbringen einige Zeit in Halle, in der Gemeinde dort, während ich in der Stille arbeiten darf. Und in einer Gebetsgemeinschaft hatte ein junger Bruder ein Wort weiterzugeben. Es war ein prächtiges Wort, ein feiner junger Mann. Es war ein Wort, das uns aufrief, mit allem Ernst Christ zu sein. Das brauchen wir. Und als 80-Jähriger brauche ich es, dass ein junger Mann von vielleicht 20 Jahren mir das sagt: sei ganzer Christ, radikal, nichts anderes taugt. Ja, dein Name werde geheiligt. Und jetzt sollte ich mir immer wieder die Frage stellen: habe ich dem Namen des Herrn, auf den Namen des Herrn einen Schatten geworfen? Mit meinem Betragen, da schäme ich mich hinterher so oft. Aber diese Bitte sollten wir lernen zu beten: dein Name werde geheiligt in meinem Leben. Lass mich bitte keinen Schatten auf deinen Namen werfen, denn ich bin nach deinem Namen genannt. Ich heiße Christ und so heißt mein Herr Christ, Jesus Christ. Ich bin ein von ihm Gesalbter, ich teile seinen Geist, den Heiligen. Und wenn ich jetzt nicht ähnlich, ihm ähnlich bin in meinem Verhalten, ob das Sommer oder Winter ist, Frühling oder Herbst, Samstag oder Sonntag, Montag oder Mittwoch, ob das in Afrika ist oder in Deutschland, in Kanada oder in Asien. Wo immer ich bin, an jedem Tag, Nacht und Tag, möchte sein Name durch mein Benehmen, Verhalten nicht ins Dunkle gebracht werden, sondern heller aufleuchten. Da soll jeder um mich her wissen, wem ich gehöre. Und mein Betragen soll nicht das Betragen von Weltmenschen sein, sondern das Betragen eines Gottgeweihten. Paulus nennt einmal die Christinnen, die Mütter, Geweihte im Titusbrief. Schnell wird dort übersetzt als Heilige. Da steht ein anderes Wort. Gottgeweihte, das findet mir selten. Aber Paulus schreibt an Titus einen ganz besonderen Brief. Und der Brief ist für Menschen, die das Christenleben nicht ganz ernst genug nehmen. Und da gebraucht Paulus einige sehr strenge Worte. Er sagt zu Titus: Rüttel auf! Gehe mit ernsten Worten vor, damit sie Werke aufweisen, die sich geziemen für unsere Leute. Das heißt, für Leute, die dem Herrn Jesus gehören. Und dann sollen wir weiter beten. Dein Name werde geheiligt. Und dann nicht nur Reich, dein Reich. Was ist das, dein Reich? Wir sprechen vom Tierreich, vom Pflanzenreich, Mineralienreich und so weiter, vom Dritten Reich, Napoleonischen Reich. Das sind andere Reiche. Als Jesus das sagte, als er uns zu beten lehrte, dann dachte er an die Königsherrschaft Gottes. Da geht es um einen König, um eine ganz besondere Art von Herrscher. Deine Königsherrschaft komme, dein Königreich. Und jetzt soll ich, Herbert Janssen, das beten. Und ich soll zu Gott, dem Vater von Jesus, sagen: Mein Vater, der du in den Himmeln bist, in diesen großen, weiten Regionen, und ich wohne hier auf diesem winzigen Planeten, wo die ganzen Völker wie ein Tropfen im Eimer vor dir sind. Vater, der du bist in den Himmeln, deine Königsherrschaft komme. Das ist ein gewaltiges Gebet. Das kann ein sehr gefährliches Gebet werden. Und da muss die Frage aufkommen: Ist denn Gott wirklich König in meinem Leben? Stehe ich denn wirklich im Dienste eines Königs, des himmlischen Königs? Und dann kann man lernen von David, der von dem Mann Gottes spricht und sagt, dass er nachsinnt, murmelnd, halblaut, nachsinnt im Worte Gottes. Wir wohnen in Halle bei den Ensens. Er gehört zu den leitenden Brüdern der Gemeinde. Ein feiner Bruder. Meine Frau traf ihn gestern Morgen, glaube ich, war es, an. Er war früh aufgestanden und hielt seine persönliche Andacht. Und er las die Bibel laut. Er ist ihn nicht ein Mann von Büchern. Er liest sehr wenig. Er tut sich furchtbar schwer mit dem Lesen. Aber er kennt den Herrn. Und das ist eine sehr gute Sache, dass er die Bibel laut liest. So haben es die Juden getan, so haben es die Gottesfürchtigen getan. und wenn nicht ganz laut, dann aber doch halblaut. Wohl dem Mann, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen und so weiter. Murmelnd, so, das ist, was das hebräische Wort bedeutet. Murmelnd nachsinnt in deinem Wort. Das heißt, er ist ganz dabei. Nicht nur in Gedächtnis lesen. Viele Bücher muss man lesen lernen ohne Lippenbewegung, damit man schneller lesen kann im Kopf. Aber Gottes Wort will langsam gelesen werden, mit Andacht, mit Aufmerksamkeit. Wo bin ich? Was heißt das? Königsherrschaft. O Vater, lass deine Königsherrschaft kommen in meinem Leben. Das ist mein Gebet. Immer wieder. Lass deine Königsherrschaft aufgerichtet werden in meinem Leben. Sei du König von Anfang bis Ende in meinem Leben. Sei du König in meiner Ehe. Sei du König in meiner Familie. In jedem Leben unserer vier Kinder. Im Leben ihrer Familien. Sei du dort König. Richte du dort deine Königsherrschaft auf. Dehne du dein Königstum, dein Königreich aus in meiner Familie. Lass unsere Kinder unter deiner Herrschaft stehen. Und dann darf man weiterbeten. Lass deine Königsherrschaft sich ausdehnen im Bereich meiner Verwandten, in unserer Gemeinde. Denn es gibt Bereiche, wo Jesus nicht König ist. Da ist jemand anders König. Deine Königsherrschaft komme. Das heißt, überall soll sie hinkommen, in jede Ecke meines Lebens und in jede Ecke meiner Umwelt. Und dann beten wir weiter. Dein Wille geschehe. Welch ein Gebet. Diese Bitten überlappen, sie überschneiden sich. Dein Name werde geheiligt, deine Königsherrschaft komme, dein Wille geschehe. Keine Überflüssigkeit. Jesus hatte ja eben gesagt, wenn ihr betet, gebraucht nicht einfach lauter Wiederholungen, damit ihr es hinter euch kriegt. Nicht wie die Heiden klappern, leere Worte. Übrigens, wenn wir unsere Lieder singen, ob es der Chor ist oder wir als Gemeinde, sollten wir beten, dass unsere Gedanken bei jedem Wort sind, das wir singend über die Lippen bringen. Und nicht einfach es singen, weil es jetzt angesagt war oder weil ein Dirigent vor uns steht. Und jetzt ist das Lied gesungen, das gehört einfach zum Gottesdienst und das haben wir jetzt getan. Dann haben wir unseren Lohn dahin. Dann war es bedeutungslos. Dann wäre es einmal gut, wenn wir keine Chorlieder hätten und wenn wir keine Lieder singen würden. Und einmal den Gottesdienst ganz anders gestalten würden. Aus meinem Heimatort gingen einige Gottesmänner hervor und ich bin so dankbar, dass ich an einem solchen Ort aufwachsen durfte. Wir waren zwei bibelorientierte Gemeinden. Es gab noch eine Gemeinde, aber sie war eine Sekte. Diese Gemeinden waren beide mennonitisch, aber sie unterschieden sich. In einigen, aber in beiden Gemeinden hat der Heilige Geist gewirkt. Und in einer anderen Gemeinde kam ein Mann Gottes hervor, den Gott sehr gebraucht hat. Ich habe ihn nicht kennengelernt, als er in unserem Dorf wohnte. Erst später, ich war zu klein, als er dort wohnte. Aber ich habe ihn später kennengelernt und bin ihm einige Male begegnet. Und in einer Gemeinde, die er leitete, hatte einmal eine Bekanntmachung gemacht. Wir werden jetzt in dieser Woche oder in der nächsten Zeit, ich weiß nicht genau, für wie lange die Bekanntmachung galt, keine mittwöchentliche Gebetsstunde haben. Natürlich kann das überraschen, wenn eine Gemeinde gesagt bekommt, wir lassen die Gebetsstunde ausfallen. Normalerweise scheint das eher ein Zeichen von geistiger Kälte zu sein. Aber in diesem Fall, nun vielleicht war es auch, aber nicht die Ansage selbst, sondern sie war ein Zeichen von einem sehr ernsten Anliegen. Dieser Bruder hatte gemerkt, dass man zusammenkam, um zusammengekommen zu sein. Und viele von uns, wir sind so als Menschen so gebastelt, scheint mir. Wenn wir gewisse Bewegungen durchmachen, dann meinen wir, haben wir etwas geschafft. Und in manchen ähneln wir die Pharisäer ungeheuer. Wir kommen zu unseren Gottesdiensten zusammen und wir tun dasselbe. Und das ist nicht in sich selbst verkehrt. Aber die Gefahr dabei ist diese. Wenn wir dasselbe immer wieder machen, dass die Gedanken nicht dabei sind und dass wir uns dann täuschen und meinen, jetzt hätten wir wieder einen Gottesdienst gehabt. Und es kann sein, dass es keiner war, dass er gar nicht im Himmel ankam, weil er einfach nur ein Satz von Bewegungen gewahr, mit Mund, mit Körper, wir stehen auf, wir setzen uns, knien uns nieder. Aber das Herz war nicht dabei. Wir haben gebetet, aber wir haben nicht Gott angesprochen. Wir haben ein Gebet hergesagt. Das hat man schon 10-mal gehört oder mehrmal vielleicht. Das ist die Gefahr bei einem jeden von uns. Und dieser Bruder merkte das. Und er sagt, wir werden uns unter uns treffen, wo immer, in Gruppen. Und dann wollen wir beten. Das kann helfen, wenn wir dem Herrn einmal auf eine andere Art und Weise nachfolgen. Die Gewohnheit ist gut, die Abwechslung auch. Hauptsache ist, dass wir von ganzem Herzen bei dem Herrn dabei sind. Dein Wille geschehe. Wie? Nach dem Willen des Herrn. Da war ein Mann, der hat dem Herrn gedient. Er half dem David, die Bundeslade nach Hause zu bringen. Und er war sehr eifrig. Und dann hat er gemerkt, die Bundeslade kann kippen. Und dann hat er seine Hand ausgestreckt und sie gestützt. Und sofort war er tot. Hat er nicht den Willen des Herrn getan? War er nicht besorgt um das, das Gottes war? Ja. Aber hat nicht Gottes Willen nach dem Willen Gottes getan? Und manchmal beten wir, dein Reich komme, und im Grunde meinen wir, mein Reich komme. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann soll es aber auch nach seinem Willen sein. Das will auch gelernt werden. Und wie tut man den Willen Gottes? Nun, Jesus sagt uns das gleich. Dein Wille geschehe, wie er im Himmel geschieht, auch auf Erden, auch auf der Erde. Auch auf der Erde soll, das soll mein Anliegen sein, soll der Wille Gottes so geschehen, wie der Wille Gottes im Himmel geschieht. Weißt du, wie der Wille Gottes im Himmel geschieht? Nun, erstens geschieht er. Der wird getan. Von wem? von Gott selbst, denn er ist drei. Und wenn Gott selbst sich selbst eine Aufgabe stellt, der Vater dem Sohn, Vater und Sohn dem Heiligen Geist, dann geschieht dieser Wille. Und wenn dieser Dreieinige den himmlischen Bürgern, den Engeln, den himmlischen Boten Aufgaben geben, geh dort zum Daniel und unterstütze ihn. Geh dort und ihr, 10.000, lagert euch um David her. Dann gehen die, dann tun die das, immer. Und die tun den ganzen Willen Gottes, die lassen nichts aus. So geschieht der Wille Gottes. Und die tun drittens den Willen Gottes sofort, nicht erst lange Zeit nachher. Gott spricht und es wird gehandelt, sofort. Und jetzt lehrt Jesus Christus seine Jünger, zu denen ich mich heute zähle. Und er sagt zu Herbert Janssen: Bete du so, dass auch hier auf der Erde der Wille meines Vaters im Himmel, der jetzt dein Vater ist, dass dieser Wille Gottes so geschieht, hier auf der Erde und zuerst einmal auf der Erde, auf der du stehst, so wie er im Himmel geschieht. Eine ungeheure Bitte, nicht wahr? Das kann Folgen haben. Der Herr muss mir beibringen, sofort zu gehorchen. Wenn sein Wille mir bekannt ist, egal was andere Menschen davon halten, egal was es kosten mag, jetzt tue ich seinen Willen, nicht meinen Willen. Und das kann heißen, dass mein Ruhm für den Rest meines Lebens dahin ist. Aber darum geht es nicht, um meinen Ruhm. Es geht um den Ruhm Gottes. Und wenn er auf Kosten des Ruhmes von Herbert Janssen geschieht, dann sei es so, dein Wille geschehe. Jesus gab seinen Ruhm hin und so starb er, wie der schlimmste Verbrecher zwischen zwei anderen. Deshalb hat Gott ihn auferweckt, damit er gerechtfertigt würde. Das heißt, damit er in unseren Augen als dennoch gerecht seiend sich erweise. Aber eben das ins rechte Licht rücken kann erst nach dem Tode kommen. Und dazu muss ich bereit sein. Gott hat mich immer wieder an die Seite von sehr schwierigen Leuten gestellt, im Dienste des Herrn. Und ich musste lernen, mit ihnen auszukommen. Ich konnte nicht immer die erste Geige spielen. Später hat der Herr mich an leitende Funktionen gestellt. Und ich bin so dankbar, dass ich dann einiges gelernt hatte über das Miteinander. Aber es blieb immer noch dabei, auch in dieser Zeit, als ich Verantwortung hatte, dass einer über mich gesetzt war, der schwierig war. Und der Herr brachte mich dahin, dass ich beten konnte: Herr, du darfst diesen Bruder in meinem Leben belassen. Du musst ihn nicht wegnehmen. Du kannst ihn dort lassen, wo er ist, solange ich lebe. Wenn wir unseren Isaak einmal bereit sind, in den Tod abzugeben, das Liebste, dann kann der Herr wenn unser Gehorsam unter Beweis gestellt worden ist, aber erst dann, dann kann er handeln. Unlängst hatte ich in der Jugend in Halle über ein Thema zu sprechen, das sehr schwierig ist. Warum lässt Gott das zu? Und da habe ich schwer daran gearbeitet. Jemand meinte mir gegenüber, darüber hätte ich wohl schon früher gepredigt. Ich wüsste nicht, dass ich mal über dieses Thema ganz bewusst so gesprochen hätte. Es werden mir immer wieder neue Themen gestellt. Und es war eine ungeheure Arbeit. Aber ich habe gern darüber gesprochen. Und es war ein schöner Abend mit der Jugend. Sie selbst haben ihn sehr schön gestaltet. Aber ich kam nicht fertig mit dem Thema. Aber einiges hat mich doch, ist mir von Bedeutung geworden. Wenn man dann veranlasst wird, durch die Heilige Schrift zu gehen und zu fragen, warum lässt Gott das Leid zu? Dann stößt man schon auf allerlei Antworten, die der Herr schon gegeben hat in der Heiligen Schrift. Und unter anderem fiel mir auf, der Herr lässt das Leid so lange zu, wie ich warum frage. Manchmal lässt er es so lange zu, bis ich wirklich warum frage. Die Frage ist, wie stelle ich die Frage? Welches ist denn die Frage, die ich wirklich stelle? Denn warum lässt Gott das Leid zu, kann eine Anzahl von Fragen sein. Viele Leute stellen die Fragen und meinen sie gar nicht. Sie wollen gar nicht die Antwort. Für sie ist mit dieser Frage die Frage erledigt. Sie haben schon die Antwort. Für andere ist es wirklich eine Frage, warum lässt er es zu? Ist er denn wirklich gerecht? Und wenn wir so fragen, dann muss Gott das Leid zulassen, bis ich lerne zu fragen, warum, Herr? Ich bin bereit für die Antwort. Und dann bin ich zufrieden. Was willst du mir sagen, Herr? Du hast meine Aufmerksamkeit endlich bekommen. Was willst du mir sagen? Und dann braucht es nicht mehr die schwere Hand Gottes, von der Petrus in 1. Petrus 5 spricht. Da sagt er, demütigt euch, das heißt, lasst euch klein machen unter der mächtigen Hand Gottes. Manchmal muss Gott ein bisschen drücken, bis ich wieder nach Hause komme in meinen richtigen Rahmen. Ich falle nämlich gern aus dem Rahmen. Halte mich für zu groß, habe ein zu großes Image von mir selbst. Und dann muss Gott, das ist aber seine Alternative zu der Sprache der Liebe, er gebraucht am liebsten diese Sprache. Aber er weiß, dass es die andere Sprache braucht, die Alternative, und dann gebraucht er die Sprache des Leides. Ich las vor einiger Zeit eine Geschichte, die sich zu alter Zeit zugetragen haben soll. Eine junge Frau wird Mutter und auf unerklärliche Weise verliert sie das Kind. Ich weiß nicht, wie es geschah, aber die Mutter war so überrascht von diesem Leid und so tief getroffen, sie konnte nichts tun, nichts sagen. Sie konnte nicht klagen, sie konnte nicht murren, sie konnte nicht weinen, nichts. Sie hat wohl ein wenig mit ihrem Mann sprechen können, aber lakonisch, trocken. Einfach Sturmstille. Eine Stille, aber nicht eine friedliche. Sie war nicht im Frieden, aber sie war doch still, konnte nichts tun. Und das wurde so ernst, dass der Mann sich große Sorgen machte, dass sie ausschalten könnte. Und er ging zum Arzt und fragte, was soll ich machen? Und der Arzt riet zu einer Reise, zur Abwechslung. Machen Sie eine Auslandsreise. Und das Ehepaar entschied sich für Israel. Und so zogen sie in das sogenannte Heilige Land und reisten umher und genossen es. Und es war schön. Und an einem Tage kommen sie an ein Flüsschen, an ein Wasser, fließendes Wasser. Und es ist gerade bei diesem Wasser ein Hirte dabei mit seinen Schafen. Und sie merken, er ist dabei, die Schafe über dieses Flüsschen zu bringen, dazu zu bewegen, sie durchs Wasser auf die andere Seite zu bringen. Und er hat einige Schwierigkeiten, aber es gelingt. Einem nach dem anderen kommt das Schaf auf die andere Seite. Aber das eine Mutterschaf will nicht. Und es steht da bockig, schüttelt den Kopf und will nicht gehen, will nicht ins Wasser rein. Und er kriegt das Schaf nicht in Bewegung. Mit einmal packt er das Kleine, das Lämmchen, und schreit ins Wasser hinein, überquert mit dem Lamm. Und das Schaf guckt, schüttelt den Kopf nochmal nach unten und dann steigt es ins Wasser und geht durchs Wasser. Und dann bricht es aus der Frau heraus. Dann fließen die Tränen. Sie hat die Sprache verstanden. Dein Wille geschehe. Nicht nur so, ja, es geschehe halt dein Wille. Nein, er geschehe. Es soll dein Wille sein und er ist gut. So wie er im Himmel geschieht, so möge er doch hier auf der Erde geschehen. Glauben wir, dass Jesus für uns starb? Dass er sein Leben lieber hergab, als dass ich verloren gehe? Bedeutet mir das etwas, dass jemand meinetwegen am Kreuz hing? Und sollte ich ihm dann Schande bereiten auf irgendeine geringe Weise? Das Vaterunser ist ein großes Gebet. Und dann kommt der Herr auf Sünde zu sprechen, auf die eigentliche Not, aber eigentlich auf Umwege, nicht wahr? Deine Königsherrschaft komme, warum? Weil wir Rebellen geworden sind, vom Garten Eden her. Das Ganze wegen der Sünde, aber er spricht sie nicht direkt an. Er holt uns langsam ab, und das ist typisch von unserem Herrn in seiner großen Gnade, dass er weiß, wie uns abzuholen. Und er bringt uns das Beten bei, bis wir auch lernen, über unsere Sünden zu sprechen. Wenn wir die ersten Bitten wirklich ernst genommen haben, dann wird es nicht so schwer sein, über unsere Sünden zu sprechen. Dann können wir sagen, vergib, Herr. Aber vor der Bitte um Vergebung wollen wir bekennen, Es kann nicht alles im Vaterunser gesagt werden. Es ist auch nicht das einzige Wort in der Bibel. Die Bibel ist nicht auf das Vaterunser beschränkt. Gott hat noch mehr gesagt als das. Und er hat gesagt, dass wir unsere Sünden bekennen sollten. Und bekennen heißt, das griechische Wort dafür heißt, dasselbe zu sagen als das, was ein anderer gesagt hat. Und Johannes zeigt uns das so schön in seinem ersten Brief, was das heißt. Er sagt, Gott ist Licht. So einfach ist das. Und wenn wir bei ihm sind und uns ganz ihm hingeben, dann stellen wir uns ins Licht. Und dann werden die Flecken in unserem Leben bemerkbar. Dann werden sie erkennbar. Und nicht nur Gott sieht sie, sondern wir sehen sie dann. Und das ist finster, das ist dunkel, das sind wirklich Flecken, Schmutz. Aber er sagt, das Blut Jesu Christi ist da, um uns zu reinigen. Jesus starb dafür, die Schuld darf vergeben werden, sie kann gelöscht werden. Gute Nachricht. Und so geht er einen Schritt voran, bis er zu Vers 9 kommt. Und da sagt er noch einmal, wenn wir unsere Sünden bekennen. Jetzt sagt er es anders. Das heißt, wenn wir über unsere Sünden dasselbe sagen, was Gott darüber gesagt hat. Das ist gestohlen. Das ist nicht nur mitgelaufen. Das ist gestohlen, Herbert. Das ist gestohlen, Herbert. Bis ich dazu komme und sage, ja, Herr, es ist gestohlen. Das war lieblos, Herbert. Das rutschte dir nicht einfach so raus. Das war nicht deine Schwäche nur. Das war Sünde, Herbert. Du warst lieblos und das ist Sünde. Bis der Heilige Geist die Oberhand gewinnt. Kennt ihr diesen Kampf? Der ist doch bekannt, oder? Bis ich merke, ja, Herr, das ist Sünde. Und dann sage ich ihm dasselbe, was er mir gesagt hat. Ich sage aus darüber, ich bin nicht zu schnell mit der Bitte, vergib mir. Erst muss bekannt werden. Erst muss erkannt werden und dann bekannt werden. Und dann kann die Bitte kommen, vergib, Herr. Vergib mir meine Schuld. Aber Jesus zeigt uns dann wieder, was das heißt, zu bitten um Vergebung. Vergib uns unsere Schuld, so wie wir unseren Schuldnern vergeben. Oh weh. Damit ich gefragt nach der Bereitschaft zu vergeben. Wir haben eine Tochter, das können wir Ihnen sagen. Die will nicht vergeben. Und weil sie nicht will, kann sie nicht. Aber wir können, was wir sollen, wenn wir wollen, was wir sollen. Dein Wille geschehe, Herr. Wenn diese Bitte gebetet worden ist, dann können wir vergeben. Und wenn wir immer noch nicht vergeben können, dann dürfen wir bitten und das Vaterunser ein wenig ergänzen. Herr, hilf mir doch, meinen Schuldnern so zu vergeben, wie du mir vergeben hast. Auch das lehrt Jesus. Im Matthäusevangelium, Kapitel 18. Und mit dieser Bitte darf das Vaterunser ergänzt werden. Und wenn ich dann lerne zu vergeben, wie er mir vergeben hat, dann darf ich bitten, vergib mir, wie ich dem anderen vergeben habe. Es beginnt alles mit ihm. Und dann kommt eine weitere Bitte. und führe uns nicht in die Versuchung hinein. Tut Gott das? Oh ja. Ja, sagt nicht Jakobus, dass Gott niemanden versucht? Genau, genau das sagt er. Aber Gott versucht nicht mit der Versuchung, in die er hineinführt. Gott lässt uns in die Versuchung kommen und es kann die Versuchung werden, die große. Denn wenn wir immer noch nicht vergeben können, wie uns vergeben worden ist, dann kann der Herr uns versucht werden lassen mit einer Versuchung, von der er weiß, sie kommt nicht von ihm, aber er lässt sie zu, damit wir lernen, dass wir auf ihn angewiesen sind und was die Folgen unseres Nichtvergebens sind und sein können. Auch das gehört dazu. Die zwei Bitten sind verwandt. Vergib uns unsere Schuld, so wie wir unseren Schuldigern vergeben, und führe uns nicht in die Versuchung hinein. Bewahre mich, Herr, davor, dass ich in eine Versuchung hineinkomme, der ich nicht widerstehen kann. Tu, was du verheißen hast. Mache in der Versuchung einen Ausweg, einen Fluchtweg, sodass ich davonkomme und sie mich nicht übermannt. Und erlöse uns alle von dem Übel. Es dürfte immer noch besser sein als das Gebet der katholischen Kirche, das die evangelische Kirche sich angeeignet hat, sodass die neuen Bibeln, auch die Lutherbibel, es heute anders lesen lässt. Aber es war ursprünglich nicht so. Nicht nur von dem bösen Satan sollen wir erlöst werden, sondern von allem Übel. Und dieses Übel kommt manchmal von Satan und manchmal auch von Gott. Ist denn ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht schickte? So heißt es wohl bei Amos. Gott lässt eine ganze Menge von Übel zu. Er lässt das Leid zu. Und es ist übel in unseren Augen, schlimm. Und Jesus lehrt uns zu beten, Herr, befreie uns davon. Und er wird es tun zu seiner Zeit. Aber solange wir hier leben, werden wir wenigstens etwas Übel immer bei uns haben. Immer. Und da wollen wir beten, Herr, bewahre mich davor, dass ich nicht untergehe in diesem Übel. Erlöse mich in diesem Sinne vom Übel, damit es nicht über mich herrsche. Auch das gehört dazu. Und wenn wir so weit gebetet haben, von ganzem Herzen, dann sind wir bereit zum Lob. Aber das Lob beginnt mit einem Denn. Weil der Herr ein Vater ist, der bereit ist, solche Gebete, solche Bitten, die er selbst mir in den Mund ja gelegt hat, denn Jesus, Gott, hat uns ja dieses Gebet in den Mund gelegt. Und wenn wir so gelernt haben zu beten, dann können wir bitten, lass die Herrlichkeit deine Herrlichkeit sein. Dein ist die Herrlichkeit, sie gebührt dir. Dir gebührt alle Ehre, nicht, so sagt es auch der Psalmist, nicht uns gebührt Ehre, Herrlichkeit, dir gebührt sie. Dein ist das Reich, dein ist die Königsherrschaft, du bist der König, das anerkenne ich, der König der ganzen Erde, des Himmels und der Erde. Und dein ist die Herrlichkeit. In alle Ewigkeit ist es so. Und das letzte Wort, das kennen wir ja. Amin, sagt man in Russisch. Amen auf Deutsch. Amen auf Griechisch. Es ist aber eigentlich ein hebräisches oder aramäisches Wort aus dem Dialekt, das Jesus und seine Jünger gesprochen haben. Und es ist eigentlich ein ganzer Satz in einem Wort. Und es bedeutet, es sind eigentlich zwei Sätze. So ist es. So ist es bereits. So ist die Geschichte geworden. So ist es von Ewigkeit her gewesen. Du bist Gott, der Vater. Dein ist das Reich, dein ist die Herrlichkeit. Amen. So ist es. Amen ist nicht nur ein Punkt oder die Entschuldigung für einen Punkt oder Ersatz, sondern Amen ist ein unendlich großer Satz. Darauf macht uns der Ausleger, ich denke, es ist lange, am Ende des Römerbriefes aufmerksam. Ich würde gern über das Ende des Römerbriefes einmal sprechen. Amen. Der Römerbrief ist nicht komplett ohne dieses Amen. So ist es. Und das Zweite, das dieses Wort besagt, ist, so sei es in Zukunft. Künftig sei es so, so ist es, aber so sei es auch bei mir und überhaupt. Und dann kann man wieder anfangen und noch einmal wiederholen und bei jedem Satz Amen sagen. So ist es und so sei es. Und jetzt eine Frage zum Schluss. Jesus hat seine Jünger beten gelehrt. Bin ich sein Jünger? Bist du sein Jünger? Wirklich sein Jünger? Hast du dieses Gebet schon gelernt zu beten? Und wenn du heute Morgen von hier gehst, und wir haben jetzt laut darüber nachgedacht, die zweite Frage, die ich am Anfang nannte, die erste, wie steht es denn geschrieben? Darüber haben wir gesprochen. Und die zweite Frage, welchen Unterschied macht das jetzt bei mir, dass das so geschrieben steht? Diese Frage kann ich für dich nicht beantworten. Wir werden singen, zuerst wollen wir beten. Es wird gesungen werden, das ist der übliche Abschluss. Aber es soll nicht einfach so leer getan werden, das ist klar. Aber der Gottesdienst wird zum Schluss kommen. Und dann werdet ihr aufstehen und ihr werdet euch umkehren und ihr werdet durch die Tür rausgehen. Und dann ist meine Frage, wirst du dann noch im Kopf haben, was wir hier jetzt gehört haben? Und welchen Unterschied wird das bei dir machen, dort im Foyer, was du hier heute Morgen hörtest? Und welchen Unterschied wird es über jene andere Tür hinaus machen, wenn du die Autotür aufmachst? Wird es dann auf dem Weg nach Hause einen Unterschied machen, dass wir heute über Jesu Gebet nachgedacht haben? Am Mittagstisch, danach, durch die ganze Woche hindurch. Wir wollen jetzt zusammen beten, dass es wirklich einen Unterschied macht. Wir wollen Amen sagen. Wir wollen Ja sagen zum Herrn, so ist es. Und wir wollen bitten, Herr, lass es so sein in meinem Leben. Lass es einen Unterschied machen in meinem Leben. Wir wollen füreinander beten. Ich für euch und ihr für mich. Dass es Amen wird in unserem Leben. Das schenke der Herr. Und jetzt wollen wir aufstehen zum Gebet.